Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Eigentlich ist es doch schon mal ganz interessant zu wissen, was der Kollege so für Hobbys hat, von denen man nichts weiß. Oder ob der Interviewpartner für die nächste Sendung noch Single ist.
Natürlich geht denn das ja eigentlich nichts an, aber wenn es denn nun schon mal das Internet gibt, kann man vielleicht doch mal ganz kurz nachschauen, was man so an Informationen findet, die einen umgeben.
Bis wohin aber ist das alles noch in Anführung ganz normal, sagen wir mal eine stark ausgeprägte Neugierde und wo fängt Stalking an, also das Verfolgen einer Person, wodurch diese Schaden nehmen kann und laden digitale Medien besonders dazu ein, anderen hinterher zu schnüffeln? Das fragen wir in dieser Breitbandsendung mit Vera Linz
und Markus Richter, herzlich willkommen. Wir reden auch über etwas, über das man gerne nicht so gerne offen redet, nämlich über Geld und auch Banken tun sich ja damit schwer, etwa wenn es um die Vergabe von Krediten geht. Dabei gibt es ja durchaus Regeln, einen Kreditscore, einen Wert zum Beispiel, also eine statistische Analyse, die die Kreditwürdigkeit einer Person repräsentiert und darüber entscheidet, ob man dann Geld bekommt oder nicht.
Noch fließt das Verhalten im digitalen Raum nicht mit ein in diese Scores. Was aber, wenn sich das ändert? Das denken wir mal weiter. Und wir sind sehr froh darüber, dass wir am Ende dieser Sendung über das Thema Liebe reden können. Die ist nämlich in Gefahr, aber wir werden sie retten. Und zwar in dem Konsolenspiel Lovers in a Dangerous Space-Time. Extra dafür haben wir uns, ne, Markus, ins Breitbandspielezimmer eingeschlossen.
Genau, und außerdem gibt es zwischendurch dann immer wieder Musik aus dem Netz. Los geht's mit der Band Berstgefahr aus Wien. Das gleichnamige Album gibt es gerade unter Creative Commons Lizenz zum kostenlosen Download beim Free Music Archiv. Und wir hören daraus jetzt Du kennst mich nicht und das passt ja irgendwie noch zu dieser Sendung, die wir uns jetzt kennenlernen.
Kenn dich nicht. Ich weiß nur, was du mich wissen lassen willst. All die Jahre dachte ich, ich wüsste, wer du bist. Deine Maske sitzt. Wir umkreisen einander, allein geht das nicht, ich zweifle nicht, dass ich dich
Band Topic.
Andere Leute zu googeln ist mittlerweile normal. Den neuen Kollegen, die nette Freundin von der Freundin auf der Party, die interessante Nachbarin. Munter machen wir uns ans Werk und versuchen, alles Mögliche über unsere Mitmenschen in Erfahrung zu bringen, was nur geht. Man könnte das natürlich auch im persönlichen Gespräch herausfinden, aber dazu fehlt uns vielleicht manchmal einfach der Mut.
Wie gut, dass es die neuen Medien gibt, denn sie veröffnen uns tatsächlich viele Möglichkeiten, anderen hinterher zu schnüffeln und dabei selbst unerkannt zu bleiben. Aber ist das eine bedrohliche Entwicklung? Macht uns das Netz zu Schnüfflern oder gar zu Stalkern? Matthias Finger mit einer Zustandsbeschreibung.
Digitales Stalking will gelernt sein. Wer stümperhaft hornalte Profilbilder liked oder gar kommentiert, outet sich als unfähig. Zu Recht. Regel Nummer 1 bei aufwendigen Recherchearbeiten in den sozialen Netzwerken: nicht von Emotionen überrumpeln lassen. Dann lassen sich so einige Infohappen zutage fördern. Alleine aus Selbstschutz. Man will ja wissen, mit wem man es zu tun hat.
Also, ich hatte ein neues WG-Zimmer und wusste dann den Namen von meinem Mitbewohner. Und dann schaue ich halt mal, wie der ausschaut. War einiges in dem Profil zu sehen.
Der war ganz süß?
Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel bei meinem Mitbewohner festgestellt, dass er heterosexuell ist anscheinend, weil er etwas nähere Bilder mit einer Frau drin hatte.
Ein paar Klicks entscheiden, ob es sich lohnt, jemanden anzubaggern oder nicht. Und auch wer selbst nichts preisgibt, hat vielleicht Verwandte oder Freunde, die gern verlinken. Über weit verzweigte Wege schürfen wir so im Netz nach Daten.
Das ist halt einfach diese normale Neugierde. Und früher hat man vielleicht sich so ein bisschen, sage ich mal, so durchgetratscht. Und heute kann man das halt für sich machen, indem man halt Wildbilder anklickt und Informationen rauszieht.
Was heißt Stalking? Also das ist ja wie so, wenn ich an eine Wohnung hingehe hier und aufs Klingelschild schaue. Und da steht eben nicht der Name, sondern da steht noch viel mehr.
Aus sicherer Entfernung etwas über andere in Erfahrung bringen, ist so ähnlich wie U-Bahn fahren ohne Fahrschein. Nicht korrekt, aber meistens geht es gut. Doch es gibt auch Fälle von institutionellem Missbrauch. Mitarbeiter von großen Tech-Firmen können auch zu exzessiven Informationssammlern mutieren. Auf Twitter machte die Sicherheitsexpertin Jackie Stokes vor kurzem auf diesen Fall aufmerksam.
Ein Sicherheitsingenieur bei Facebook hat seinen privilegierten Zugang zu Userdaten genutzt, um Frauen online zu stalken.
Der Angestellte wurde gefeuert. Facebook hat hohe Sicherheitsstandards. Allerdings reichen die wohl manchmal nicht aus. Bei Google beispielsweise dürfen Drittentwickler die Privat-E-Mails der Kunden analysieren. Beispielsweise um Filter- und Suchalgorithmen zu optimieren, schreibt das Wall Street Journal.
Der Internetgigant erlaubt hunderten externen Entwicklern, die E-Mail-Konten von Millionen Gmail-Nutzern zu durchforsten, wenn diese E-Mail-basierte Dienstleistungen wie etwa Preisvergleichsportale oder Reiserouteplaner nutzen. Google reguliert diese Entwickler kaum.
Was keiner weiß, nicht nur Maschinen lesen mit. In kniffligen Situationen müssen Datenanalysten persönlich ran, um die E-Mails per Hand zu markieren. Die Versuchung ist groß, in privaten Daten zu stöbern. Für Firmen, aber auch für uns Nutzer. Lässt sich das überhaupt verhindern? Oder lädt die Struktur der sozialen Netzwerke dazu ein, mehr über andere erfahren zu wollen, als die vielleicht in einem Gespräch preisgeben würden? Vielleicht verführen uns die Tech-Konzerne ja regelrecht zur gegenseitigen Überwachung. Gibt es sowas wie Stalking by Design?
Sind wir schuld oder die Technik? Darüber reden wir gleich mit Tobias Matzner, Professor für Medienalgorithmen und Gesellschaft an der Universität Paderborn.
Vorher gibt's Musik von Health and Beauty, gefunden auf dem französischen Netzmusikblog Zickli Brenn Bip, das immer wieder wunderbare Songs und Musiker vorstellt, die ihre Musik unter freien Lizenzen vertreiben. Der Song Loosey Goosey von Health and Beauty aus Chicago ist zwar schon 10 Jahre alt, hat aber nichts an aktueller Schönheit eingebüßt. Don't try to shine a little light in your pants. You shed her leaves and you cry guillotines. Your shapely apparition, I'll eat you up. Thank you. Mal Hand aufs Herz. Jeder von uns hat sich sicher schon mal bei, in Anführung, intensiven Recherchen zu einer Person ertappt. Oder ich sag mal, wir unterstellen es jetzt hier den Hörern.
Wohlfeil, ja, ja.
Wie ist es bei dir? Hast du schon, oder?
Nee, also nicht so, dass ich tatsächlich den Begriff sorge. Das Einzige in dieser Richtung ist, ich schalte bei den Messengern immer aus, dass bei mir angezeigt wird, wann ich online bin und wann nicht.
Da haben jetzt alle aber, hier gelacht.
Aber wenn jemand anders das anhat, dann gucke ich doch sehr genau, ob meine Nachricht schon gelesen wurde oder nicht. Aber Frau Linz, wenn Sie schon so dreist jetzt hier gerade mich anklagen, fast schon, wie ist es denn bei Ihnen?
Ich sage dir, was ich mache. Wenn ich zum Beispiel Interviewpartner habe oder irgendwie bei einer Veranstaltung Menschen interviewe, dann gucke ich vorher mir an, wie die aussehen. Also schaue mir Fotos an und so weiter. Und das kommt immer extrem gut an, weil du kannst dann auf die Menschen, wenn du sie noch nicht kennst, zugehen, weil du sie am Bild erkennst und kannst sagen Hallo und so.
Naja, Moment mal, das ist ja einfach seinen Job ordentlich machen als Moderator.
Genau, und das ist nämlich die Frage, was ist Suche, was ist intensive Suche und wo fängt Stalking an, also sozusagen Social Media Stalking.
Und das wollten wir genau wissen und wir haben gestern dazu nämlich mit einem Experten gesprochen, mit Tobias Matzner von der Universität Paderborn. Er ist Professor für Medien, Algorithmik und Gesellschaft und zuerst haben wir ihn gefragt, wo denn eigentlich jetzt genau diese Grenze, über die wir hier auch besprochen haben, verläuft zwischen eben Neugierde und exzessiver Informationsbeschaffung.
Also ich würde sagen, natürlich benutzen wir manchmal den Begriff Stalking scherzhaft, aber wir haben ja schon Verständnis dafür, dass jemand mehr tut als üblich oder exzessiver. Das sind moralische oder sittliche Grenzen, also gar nicht technische Grenzen. Ich meine jetzt nicht sowas wie Hacken oder irgendwie Technik ausnutzen. Unsere Fenster sind durchsichtig, da könnte jeder reinschauen, aber normalerweise gehen wir nicht hin und drücken uns die Nase platt, ne? Und solche Normen, solche Ansichten, die gibt es auch im Internet. Und es ist zwar so, dass im Internet diese Normen vielleicht noch weniger ausgeprägt sind. Und ich würde sagen, es gibt da auch größere Unterschiede zwischen einzelnen Bevölkerungsgruppen. Aber sie sind auf jeden Fall da.
Und wo würden jetzt diese Unterschiede liegen zwischen dem, was noch normal ist und dem, was dieses Normale überschreitet?
Es gibt so eine normale Nutzung. Ne? Wir gucken rum, wir schauen uns an, was Leute auf ihren Profilen haben. Und dann sind soziale Medien ja immer so gemacht, dass wir immer noch mehr zu sehen kriegen, als das, was wir eigentlich gerade suchen oder sehen wollen. Und dann guckt man mal weiter. Und das ist im Rahmen dessen normal. Das ist erstmal so gebaut. Aber wenn dann jemand sich eben festfährt, immer wieder auf dieselbe Seite geht, vielleicht sogar, und das ist jetzt auch nochmal zu unterscheiden, mit der Person Kontakt aufnimmt, immer wieder Kontakt aufnimmt, vielleicht auch nach einer Kontaktanfrage, die ignoriert wurde, weiter macht, ne? Dann geht das so langsam über so eine Grenze.
Wenn es jetzt um das Krankhafte oder Ungerechtfertigte geht, dann redet man ja auch von Cyberstalking, so ein Begriff, der sich etabliert hat. Und der hängt ja an den digitalen Medien dran. Ist jetzt dieses Phänomen des Cyberstalking etwas, was neu ist durch diese, also in unserem Alltag angekommenen, aber immer noch in der Menschheitsgeschichte relativ neuen Medien? Oder ist das einfach der digitale Ausdruck von etwas, das es eh schon immer gab?
Weder noch. Also Stalking gab es vorher schon, das ist ganz, ganz klar. Und es ist sicher so, dass Leute, die vorher auch Stalker geworden wären, jetzt das halt vielleicht auch in digitalen Medien tun, weil so interagieren wir halt nun. Ne? Es ist aber schon so, dass digitale Medien haben so eine Eigenschaft, dass sie die Kontexte, in denen wir uns normalerweise bewegen, zum Zusammenfallen bringen. Also wir sind ja normalerweise in einer Situation, die wir einigermaßen einschätzen können. Wir wissen ungefähr, was sich in der Situation gehört und nicht. Wir wissen ungefähr, wer uns da wahrnehmen kann und wer nicht. Ne? Und es gehört auch zum normalen Leben dazu, dass diese sozialen Assoziationen unterschieden sind. Also wenn ich als Professor vor meinen Studierenden stehe, dann fänden die das total seltsam, wenn ich jetzt irgendwelche privaten Geschichten erzählen würde, vielleicht unangenehm sogar. Ne? Das heißt, das ist nicht so, dass ich da jetzt etwas lüge oder verheimliche, sondern unser Leben funktioniert ungefähr so, dass es in verschiedenen Situationen mit unterschiedlichen Erwartungen unterteilt ist. Und diese Situationen treffen jetzt aber im Internet sehr leicht zusammen, fallen zusammen. Das heißt, mein ganzes Leben wird sozusagen plötzlich an einem Ort sehr verfügbar. Und das, finde ich, ist schon ein Unterschied im Vergleich zum Leben vorher, ne, dass wir auch gezwungen sind, so wie die sozialen Medien gerade gebaut sind, das könnte ja auch anders sein, unter einem Namen, unter einem Profil möglichst große Bereiche unseres Lebens zu vereinen. Das ist auch nicht nur ein Problem für Cyberstalking, das bringt auch viele andere Probleme aus dem Bereich Privatheitsschutz zum Beispiel mit sich. Ne? Dass diese übliche Trennung, die wir gewohnt sind, an der wir unser Handeln auch ausrichten, wir handeln ja immer mit irgendeinem Publikum im Hinterkopf, implizit oder explizit, dass die zusammenfällt. Und das macht natürlich auch sowas wie Stalking einfacher.
Eben fördert diese Auflösung von Kontexten das Ausspionieren des Privatlebens, also dass es dadurch salonfähig geworden ist oder werden könnte, weil ohnehin viel mehr Informationen öffentlich sind, die vorher nicht öffentlich waren?
Es gibt da sicher eine Verschiebung dessen, wie wir uns öffentlich präsentieren und wie nicht. Es werden andere Dinge in die Öffentlichkeit gebracht, aber es ist nicht so, dass die Leute plötzlich keine Sorge mehr hätten um ihre Privatsphäre. Es ist einfach nur so, dass wir uns über andere Dinge definieren, dass wir uns über andere Dinge in der Öffentlichkeit darstellen. Das hat gar nicht nur sowas mit digitalen Medien zu tun, sondern auch damit, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Wir sind alle irgendwie gefordert, irgendwie was ganz Besonderes, was Individuelles zu sein, und in letzter Zeit gibt es auch so ein bisschen einen Trend, das durchaus an sehr privaten, intimen Dingen festzumachen. Ne? Also ganz viele Leute posten zum Beispiel ihr Essen oder sowas. Ne? Essen war früher mal was relativ Intimes, ne? Was man im kleinen Kreis gemacht hat. Jetzt geht das in die Öffentlichkeit. Das hätte man früher auch nicht getan. Jetzt ist es so, dass ich deswegen sagen würde, wir müssen erstmal klarstellen, dass das einfach ein Wandel ist. Das ist erstmal nicht mit Spionieren oder Ausspionieren zu tun. Was ich für gefährlich finde, wäre zu sagen, wenn das so sichtbar ist und wenn das einfach irgendwo da ist, dann muss man ja damit rechnen, dass da alle möglichen Dinge damit geschehen. Weil sonst läuft man ganz leicht Gefahr, die Opfer von Stalking dann quasi die Schuld zu geben. Ne? Also die Schuld dafür zu geben, so sichtbar zu sein. Aber wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo eine gewisse Sichtbarkeit einfach üblich ist, dann müssen wir sagen, ja, das ist üblich und ganz viele Leute bewegen sich in dieser Gesellschaft, ohne übergriffig zu werden oder ohne zum Stalker zu werden. Das heißt, diese Sichtbarkeit rechtfertigt das gerade nicht und deswegen ist es wichtig, dass wir hier eine Grenze ziehen können, dass sozusagen diese Verschiebung nicht irgendwie sowas wie Stalking oder Spionieren rechtfertigt.
Jetzt könnte man aber sagen, also der gesellschaftliche Wandel, der Kollaps der Kontexte ist das eine. Und das andere ist aber, dass es vielleicht Plattformen gibt, die schon so gestaltet sind, dass sie das, nennen wir es erstmal, Verfolgen einer Person vereinfachen. Also man kann sich vorstellen, Facebook zum Beispiel, wenn Facebook mitbekommt, ich bin an einer Person interessiert, dann zeigt es mir auch sofort an, wenn diese Person etwas auf der Plattform macht. Gibt es Stalking-förderndes Design oder Stalking by Design, könnte man vielleicht sogar sagen?
Also Stalking by Design, würde ich sagen, ist zu viel. Ne? Niemand wird zum Stalker nur aufgrund von Technik. Das fände ich zu hart. Aber das Zusammenfallen von Kontexten, das liegt an der Art und Weise, wie Social Media gebaut ist. Das liegt zum Beispiel daran, dass wir sowas wie eine Klarnamenspflicht haben, dass wir auch angehalten sind, immer mehr Bereiche unseres Lebens dort abzubilden. Das müsste nicht so sein, das könnte auch anders sein. Und ein zweites Designmerkmal an Social Media, das haben Sie auch schon gesagt, ist das, dass uns immer noch was angeboten wird. Ne? Wir kriegen nicht nur was zu sehen, sondern es kommt immer mit der Suggestion, guck doch nochmal hier, guck doch nochmal da oder komm mal wieder und guck nochmal, ob was passiert ist. Und das liegt natürlich daran, dass diese Firmen mit Werbung Geld verdienen und möglichst viel Interaktion mit ihren Nutzerinnen und Nutzern generieren wollen. Und sowas kann dann natürlich schon Stalking befördern, aber ich würde auf keinen Fall sagen, hervorrufen. Gleichzeitig ist es aber gerade auch so, ich habe ja gesagt, zu diesem Kontext gehört, dass man sein Publikum so ein bisschen einschätzen kann. Ne? Man könnte Social Media zum Beispiel auch so designen, dass wir mehr mitkriegen, wer zum Beispiel unsere Seite anguckt oder wie häufig. Ne? Das gab es auch mal, das sind so Features, die aber interessanterweise, und ich weiß gar nicht genau warum, immer mehr verschwunden sind, ne? Dass man gesehen hat, wer auf der eigenen Seite war, dass man gesehen hat, wer die Bilder angeguckt hat. Jetzt sieht man das nur noch, wenn eine Interaktion stattfindet, wenn jemand liked oder das Bild weiterleitet oder so.
Das wäre nämlich die Frage gewesen, wie man soziale Netzwerke gestalten muss unter diesem Gesichtspunkt, dass man Stalking verhindert oder dass man verhindert, dass wir zu viel von uns preisgeben oder andere dazu eingeladen werden, uns hinterher zu schnüffeln.
Also ich glaube, wenn man Stalking verhindert, verhindern will, Cyberstalking verhindern will, gibt es wahrscheinlich deutlich bessere Ansatzpunkte als die Technik. Gleichwohl ist es so, dass man sagen könnte, Social Media könnte so designed sein, dass zum Beispiel dieser Kontextkollaps verhindert wird, dass man verschiedene Bereiche seines Lebens besser trennen kann. Das wäre auch weit über Cyberstalking hinaus relevant, um zum Beispiel besseren Privatheitsschutz zu ermöglichen. Man könnte sagen, man könnte solche Features einführen, dass ich sehen kann, besser sehen kann, wer irgendwie meine Seite besucht, dass ich vielleicht auch ein Signal kriege, wenn jemand besonders häufig kommt. Das kann ja auch so interessant sein. Also es kann ja nicht nur ein Stalker sein, es kann auch jemand sein, was ich ganz toll finde oder so. Aber ich würde gleichwohl immer davor warnen, in der Technik irgendwie eine Lösung zu suchen. Ne? Weil ich glaube, Technik ist nicht der Grund. Technik ist vielleicht ein Faktor, der gewisse Dinge leichter macht oder befördert, aber nicht hervorruft. Und deswegen kann Technik auch selten die Lösung sein für solche Probleme. Deswegen wäre auch die Frage, ob man die Technik zum Beispiel einbetten muss. Ob man sagt, es muss sowas geben wie Anlaufstellen. Ne? Es muss Aufklärung geben über die Möglichkeiten, dass sowas passiert. Dass ich sichtbar werde und dass ich aber auch sichtbar werden kann und dass das nicht rechtfertigt, dass irgendjemand mich irgendwie in einer Art und Weise behandelt oder belästigt, wie ich das nicht will. Es könnte Beschwerdemechanismen geben. Ne? All das sind keine direkten technischen Lösungen, aber doch durchaus Dinge, die angeboten werden könnten, die man vielleicht auch verlangen könnte und die, glaube ich, jetzt, wenn es um den Bereich Cyberstalking geht, wahrscheinlich deutlich effektiver wären.
Jetzt haben wir die ganze Zeit hier drüber gesprochen, dass also Nutzerinnen und Nutzer untereinander sich möglicherweise stalken oder nicht. Jetzt gibt es aber auch noch ein Machtgefälle, nämlich Menschen, die für so eine Plattform arbeiten und einen viel tieferen Einblick haben in die, also potenziellen Einblick in die Leben oder digitalen Leben der Nutzerinnen und Nutzer. Und dann kommt es ja auch immer wieder zu Geschichten. Also bei Facebook soll es passiert sein, dass ein Mitarbeiter Frauen hinterhergestellt hat. Mhm. Ist das ein Machtmissbrauch, der da passiert, oder wie würden Sie das einordnen?
Ein Machtgefälle ist da, ja, ganz klar. Also solche Fälle zeigen, welche enorme Macht in diesen Technologiefirmen anfällt durch die Verfügbarkeit von so viel Daten. Also erstmal kann man natürlich fragen, wer in dieser Firma muss den Zugang zu diesen Daten haben, aber ein paar Leute müssen ihn tatsächlich haben, zum Beispiel wenn sie um die Sicherheit dieser Daten bemüht sind. Dann muss man natürlich ganz klar sagen, Leute, die diesen Zugang brauchen, müssen sehr sorgfältig ausgewählt werden. Die müssen vielleicht auch nochmal im Hinblick auf dieses Missbrauchspotenzial und nicht nur im Hinblick auf ihre technischen Fähigkeiten oder so ausgewählt werden. Und man müsste vielleicht auch fragen, ob es da irgendwelche Aufsicht geben muss, intern oder extern, um dieses Machtgefälle irgendwie einzudämmen. Weil das ist da auf jeden Fall.
Technik kann das Problem von Stalking nicht lösen. Vielmehr müssen wir als Gesellschaft und die Tech-Companies Acht darauf geben, dass wir moralische Grenzen nicht überschreiten, sagt Tobias Matzner, Professor für Medien, Algorithmen und Gesellschaft an der Universität Paderborn. Wir danken für das Gespräch. So
Der Juni war, falls Sie es nicht wussten, der Surf-Musik-Monat. Das Free Music Archive hat der Surf-Musik nämlich einen ganzen Sampler gewidmet. June ist Surf Music Month, verbreitet also Sommerlaune. Mit dabei war die amerikanische Singer-Songwriterin Melissa Bellarosa mit ihrem kraftvollen Song Pretend, den wir gerade gehört haben.
Breitband, Medien und Meinungen.
Heute mit Tim Wiese. Hallo.
Hallo.
Hallo Tim, die Zeit für den Frühjahrsputz ist ja lange vorbei. Bei Twitter hat sich das große Aufräumen aber ein bisschen länger hingezogen. Das soziale Netzwerk ist massiv gegen Fake-Accounts vorgegangen. Zu welchem Ergebnis ist man da gekommen?
Ja, 2 Monate dauert das Aufräumen schon an. Twitter hat besonders den Mai und den Juni dafür genutzt. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben in dieser Zeit täglich über 1 Million Nutzerkonten gesperrt. Vorher gab es ja massiv Kritik, dass Twitter zu wenig gegen Fake-Accounts unternimmt und damit gegen Hass und Lügen, die unter anderem durch Social-Bots verbreitet werden.
Und wie hat Twitter herausgefunden, was Fake-Accounts sind?
Ein Algorithmus hat das Netzwerk nach ungewöhnlichen Aktivitäten von Accounts durchkämmt, also zum Beispiel eine sehr hohe Zahl von Tweets zu einem Hashtag. Auffällige Nutzer wurden dann aufgefordert, sich mit einer Telefonnummer zu verifizieren. Wenn das nicht passiert ist, wurde das Konto gesperrt. Das führt übrigens zu bemerkenswerten Followerverlusten prominenter Twitterer, denn gesperrte Accounts werden von Abonnentenzahlen abgezogen. Donald Trump hat ja zum Beispiel 300.000 Follower weniger, Barack Obama wohl sogar 2 Millionen und die Sängerin Katy Perry, die hat laut USA Today 3 Millionen Follower eingebüßt.
An Twitter wird aber auch Kritik geübt, allerdings wegen einer anderen Maßnahme noch. Das Unternehmen setzt nämlich eine Art Qualitätsfilter ein. Wie kann man sich denn das vorstellen?
Also ganz genaue Angaben dazu gibt es nicht, nur der Effekt, der lässt sich wunderbar beobachten. Tweets werden mutmaßlich von einer KI als bösartig identifiziert und dann nicht mehr allen Nutzern angezeigt, ohne dass das den Verfassern der jeweiligen Tweets mitgeteilt wird. Dieses Verfahren kritisiert unter anderem FDP-Generalsekretärin Nicola Baer. Der Zeitung Die Welt sagte sie, dass es nicht anginge, dass ein privatwirtschaftliches Unternehmen entscheide, nach welchen Regeln sich öffentliche Debatten vollziehen.
Und auch bei YouTube wird diskutiert über Maßnahmen im Kampf gegen Fake News. Was plant diese Plattform?
Bei überraschenden Nachrichtenlagen wie Naturkatastrophen oder Gewaltakten will YouTube in Zukunft zuverlässige Nachrichtenquellen stärker hervorheben. Allerdings gibt es da noch keine genauen Angaben, welche Kriterien dabei angelegt werden. Nur, dass etwa 10.000 Mitarbeiter den Videostrom im Auge hätten und über die Glaubwürdigkeit entscheiden würden.
Ja, und wenn wir gerade die sozialen Netzwerke durchgehen, auch von Facebook gab es in dieser Woche Neuigkeiten. Oder man müsste vielleicht eher sagen, für Facebook, und die dürften dem Unternehmen nicht gefallen haben.
Denn Facebook droht eine Strafe in Höhe von 500.000 Pfund. Die will die britische Datenschutzbehörde ICO verhängen. Warum?
Weil der Konzern die Daten seiner Nutzer nicht ausreichend vor dem Missbrauch durch Cambridge Analytica geschützt habe. Cambridge Analytica, wir erinnern uns, soll ja die Daten widerrechtlich ausgewertet und möglicherweise auf den US-Wahlkampf Einfluss genommen haben, was das inzwischen aufgelöste Unternehmen aber immer bestritten hat. Noch ist die Entscheidung der Behörde auch nicht endgültig. Facebook kann sich erst einmal zu den Vorwürfen äußern. 500.000 Pfund, das ist übrigens der Höchstbetrag, der nach britischem Recht als Strafe möglich ist. Die Datenschutzgrundverordnung der EU erlaubt deutlich höhere Strafen. Die ist ja aber erst nach den mutmaßlichen Verstößen in Kraft getreten.
Ja, und am Ende deiner Medien und Meinungen, Tim, geht es noch um eine spannende Gerichtsentscheidung. Ein Smartphone gefährdet nicht das Kindeswohl, lautet die. Überrascht mich erstmal nicht, aber was hat es mit dieser Feststellung auf sich?
Geurteilt hat das Oberlandesgericht Frankfurt. Das hat zugunsten einer Mutter entschieden. Die hatte zuvor von einem Familiengericht als Auflage für das Sorgerecht bekommen, ihrem 8-jährigen Kind kein eigenes oder frei zugängliches Smartphone zur Verfügung zu stellen, und zwar bis zum 12. Lebensjahr. Für das Oberlandesgericht Frankfurt stellt diese Auflage aber einen Eingriff in die Grundrechte der Mutter dar. Der wäre nur gerechtfertigt, wenn das körperliche, geistige und seelische Wohl des Kindes gefährdet sei. Das sahen die Richter aber nicht, betonten aber noch in dem Zusammenhang, dass Kinder nur zeitlich begrenzt und inhaltlich kontrolliert Medien nutzen sollten.
Na, zumindest beim ersten Teil des Urteils kenne ich ein paar kleine Menschen, die das sehr freuen wird. Vielen Dank, Tim. Alle Links zum ausführlichen Nachforschen gibt es auf breitband.deutschlandfunkkultur.de, und dort finden Sie auch unsere nächste Netzmusik, die einen breitbandaffinen Namen hat. Artificial Intelligence in Texas.
Tatsächlich sind es aber doch Menschen, Musiker aus New Jersey, die mit ihrem Song Suddenly It Occurs to Me There's No Ocean Here auch auf dem June is Surf Music Month Sampler des Free Music Archive gelandet sind, den wir Ihnen heute hier bei Breitband vorstellen.
Breitbandbesprechung.
Wenn wir bis jetzt hier in Breitband über Social Scoring gesprochen haben, haben wir meistens nach China geschaut, wo aus den Daten der sozialen Netzwerke ein Bürgerwert errechnet wird. Wer zu schlecht ist, kann dann von Krediten, Reisemitteln oder dem Zugang zu öffentlichen Institutionen ausgeschlossen werden.
Unter demselben Begriff wird aber mittlerweile auch eine Variante der Berechnung der Kreditwürdigkeit diskutiert. Und bei diesem Social Scoring werden nicht nur die klassischen Daten benutzt, sondern Menschen auch nach den Informationen beurteilt, die man über sie im Netz finden kann. Also wie verhalten sie sich in sozialen Netzwerken, welche Browser-Cookies hinterlassen sie, wie surfen sie insgesamt. All das kann dazu benutzt werden, die Bonität einer Person zu berechnen.
Und das nicht alles, es fallen ja immer mehr Daten an im Laufe der Zeit. In der EU gibt es zum Beispiel seit kürzerer Zeit die Payment Service Directive 2, die soll eigentlich das Bezahlen im Netz vereinfachen, kann aber auch dazu führen, dass Drittanbieter Nutzerinnen und Nutzern anbieten können, in ihrem Namen Bezahlvorgänge bei der Bank auszulösen und dazu auch Zugriff auf PINs und TANs zum Beispiel zu haben.
Und dadurch lassen sich sehr feinmaschige Profile erstellen, von denen man wahrscheinlich dann gar nichts weiß. Und was das für Auswirkungen hat, das haben wir mit Lorena Giampalasi besprochen. Sie ist Geschäftsführerin und Gründerin von Algorithm Watch und forscht zurzeit zur Ethik der Digitalisierung und Automatisierung. Und wir wollten von ihr wissen, welchen Unterschied in der Bewertung das neue Scoring mit sich bringt.
Eines der Probleme, die wir haben, ist, dass Scoring eigentlich an sich über Datenschutz geregelt ist. Und da ist es vorgesehen, dass man nur negative, sogenannte negative Events zugewiesen bekommt oder übermittelt bekommt. Das bedeutet, man kann nicht positive Verhaltensweisen sehen, zum Beispiel eine Kredithistorie oder eine Zahlungshistorie, das zeigt, dass eine Person immer pünktlich seinen Kredit bezahlt hat. Das darf man nicht sehen. Okay. Man sieht nur Inkassoverfahren, Kreditanfragen, also Sachen, die als harte oder weiche negative Merkmale betrachtet werden.
Mittlerweile geht es aber. Also diese Service Directive, diese Payment Directive, die sozusagen die erlaubt das, dass diese positiven Events auch wieder gesammelt werden zur Datenverarbeitung.
Genau, also im Prinzip, was diese...
Oder die Verknüpfung entsteht daraus.
Genau, also diese PSD2 ermöglicht, dass man sich tatsächlich eine Zahlungshistorie anschauen kann, dass man sich anschauen kann, was für ein Gehalt bekommt diese Person und mit welcher Regelmäßigkeit gehen Zahlungen ein und raus. Und das macht das Ganze so schwierig, weil im Prinzip ist das nicht kompatibel mit der Datenschutzverordnung. Aber beide existieren und beide gelten seit diesem Jahr. Trotz dieser Inkompatibilität bedeutet, dass faktisch einfach diese Drittplattformen, diese Drittparteien, die jetzt Zugriff auf diese Konten haben, einfach einen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber üblichen Auskunftsteilen, die einfach nur normales Scoring betreiben.
Okay, das heißt also, dieses Scoring wird auf jeden Fall mit mehr Daten angereichert, was wir bis jetzt haben, wird auch von anderen Mitspielern, also nicht nur Banken können jetzt darauf zugreifen, sondern eben auch die Online-Plattformen. Das kann ja zwei Effekte haben. Einmal auf der, ich sag mal, geben, einmal auf der Nebenseite. Das eine ist, ich weiß jetzt viel besser, wer ist reich. Also nicht nur, wer lässt sich nichts zu Schulden kommen, sondern wer ist reich. Glauben Sie, dass das einen Effekt haben wird, dass man sowas wie, also wenn du eh schon reich bist, dann zeigen wir dir auch nur teure Produkte oder sowas?
Das ist sowieso immer der Fall gewesen. Die Art und Weise, wie Preise online angeboten werden, sogenanntes Dynamic Pricing, basiert sehr wohl auf Verhaltensmodelle. Wenn man Angebote online bekommt, spielt eine Rolle, um welche Uhrzeit man da Präsenz zeigt und auch welche Filter vielleicht man nutzt. Zum Beispiel, ob man nach dem günstigsten Angebot oder nach dem besten Angebot guckt. Das alles hat damit zu tun, dass E-Commerce-Unternehmen eigentlich Marktforschung betreiben und die Ökonomen betreiben solche Art von Marktforschung, indem man versucht zu modellieren, welche Profile von Kunden gibt es da draußen. Jemand, der zum Beispiel vormittags einkauft, ist jemand vielleicht, der zu Hause ist, nicht arbeiten geht, eine Familie hat, der jede Münze umdrehen muss, bevor er einen Kauf oder sie einen Kauf betätigen und die eher nach den günstigsten Preis sich orientieren, wenn jemand, der abends einkauft, ist jemand, der arbeitet und höhere Kaufkraft womöglich hat und eher nach beste Qualität geht. Und das bedeutet, dass man bereits dadurch auch eine ganz andere Vorauswahl und auch einen ganz anderen Ranking bekommt bei der Vorstellung von Produkten.
Aber andersrum ist ja auch, das ist also, wenn ich was kaufe, aber wenn ich jetzt einen Kredit will, das ist ja, wo man Schufa klassischerweise herkennt, es gibt ja mittlerweile Anbieter, die sagen, naja, also selbst ohne Schufa aufgrund so eines oder einem so ähnlichen Scoring geben wir dir vielleicht doch einen Kredit. Also dass das viel individueller, also ist da möglicherweise ein positiver Effekt zu sehen?
Also ich glaube, man muss erstmal unterscheiden zwischen der Scoring selbst und die Bonitätsprüfung insgesamt als Verfahren. Das Scoring, das man üblicherweise macht über eine Auskunftei wie die Schufa, das zeigt nur eine Wahrscheinlichkeitsberechnung über die möglichen Kreditauswahl, weil man einfach nur das Negative mitberechnet hat. Wie viele Telefonverträge hat die Person, wie viele Male ist diese Person umgezogen, wie viele Kredite hat die Person beantragt und gibt es ein Inkassoverfahren. Während eine Bonitätsüberprüfung kann viel breiter sein. Es kann dieses Scoring beinhalten, aber es kann genau das beinhalten, dass man einfach andere Faktoren mit berücksichtigt. Ist das ein Entrepreneur, der eine gute Idee hat, der skalierbar ist? Man kann auch sozusagen als Unternehmen sich dafür entscheiden, dass man sagt, wir vergeben Krediten auch und berücksichtigen dabei einfach soziale Faktoren und sind eher sozial eingestellt. Ja? Also wir betreiben eine sozial orientierte Kreditvergabe. Social Scoring bietet in der Tat eine gewisse Ambivalenz. Einerseits kann man, je mehr Daten man hat, viel besser kontextualisieren, wie es um die Person wirklich ökonomisch steht. Auf der anderen Seite, man sammelt einfach ein ganzes Profil von einem Mensch aus vielen verschiedenen Ebenen, aus ökonomischen Zwecken. Und da muss man sich überlegen, was das bedeutet für die eigene Privatsphäre und wo die Grenzen sind, wo die rote Linie ist.
Also ich nehme mit ihm so zwischen den Zeilen, Sie halten das schon für aussagekräftig. Also das Social Scoring schon funktioniert im Sinn, dass man eine bessere im Sinne von technisch hochqualitativere Aussage über die Bonität eines Menschen machen kann als über normales.
Also man kann eine bessere Aussage insofern treffen, es ist bei einem Richter. Ein Richter muss sich den gesamten Sachverhalt anschauen, bevor er entscheiden kann, ob etwas gerecht war oder ungerecht und jemand verurteilt werden muss. Man braucht Kontext. Je mehr Kontext man haben kann und einbinden kann, klar, desto akkurater man sich ein Urteil darüber bilden kann. Aber das sind alles Formeln. Das sind alles mathematische Formeln, die nur eben einen Teil der Wirklichkeit abbilden. Die Wirklichkeit ist normalerweise ein bisschen komplexer und schwerer datafizierbar. Somit stellen wir hier vor Approximationen. Es ist niemals hundertprozentig akkurat. Es bedarf einer menschlichen Interpretation. Und was daraus entsteht, ist einfach eine Wahrscheinlichkeit. Und diese Wahrscheinlichkeit bietet mindestens 3 bis 4 verschiedene Interpretationen. Die Kontrolle dann über diese Entitäten, diese neue Plattformen wie Amazon oder Social Media Unternehmen wie Facebook oder einfach normale E-Commerce Unternehmen, da ist die gesetzliche Grundlage eine ganz andere. Die haben einfach einen ganz anderen Status als eine Auskunftei wie die Schufa. Also gerade bei der Schufa oder bei Auskunfteien ist es verboten, dass sie ihr Scoring allein über die Postleitzahl betreiben. Weil das ist ein Proxy für ethnische Diskriminierung. Denn wir wissen ja alle, wo die Migrantenviertel sind. Wenn wir einfach so strenge Auflagen eigentlich Auskunfteien rechtlich anlegen und diese Auflagen wiederum umgangen werden können bei Unternehmen, dann haben wir genau das, was wir nicht wollten. Das finde ich ein Problem.
Social Scoring zur Bonitätsprüfung bringt zwar höhere Genauigkeit, muss aber strenger reguliert werden, sagt Lorena Jorm-Palasi, Geschäftsführerin und Gründerin von Algorithm Watch. Will you whisper something happy in my ear? Just a sedative to make me disappear. I am so tired of seeing love go back to what it was before. Lips had dared to meet. Baby, you would never do that. In the cold for the boating stream, they have their minds made up by now. We're never gonna show them how a love doesn't falter. Let's
laid up on the altar of time.
Sanfte Töne von Piers Murphy. Will You Whisper war das. Von seinem Album This Isn't Magic, It Is Just Music, das vor wenigen Tagen gerade erst erschienen ist.
Computerspiele gibt es ja wie Sand am Meer, darunter auch sogenannte Koop-Spiele, also Spiele, die man zusammenspielen kann. Aber es gibt in dieser Kategorie auch eine Königsdisziplin, die immer noch relativ unerforschtes Gebiet ist.
Das sind nämlich Spiele, die man vor einem Bildschirm zusammen mit bis zu 4 Menschen spielen kann, die es möglich machen, dass totale Spieleprofis mit Anfängern zusammenspielen können und die aber trotzdem so gebaut sind, dass alle denselben Spaß haben und die actionreich sind und man kann sie auch noch trotzdem mit Kindern spielen. Es kommt alles zusammen.
Es sind sehr, sehr, sehr hohe Ansprüche. Wir glauben, ein solches Spiel gefunden zu haben. Es heißt Lovers in a Dangerous Space-Time.
Und darin geht es um Liebe, um Liebe, um Liebe. Und um Raumschiffe und Teamarbeit. Und wir haben es mal für Sie ausprobiert.
Herzlich willkommen im Raumschiff. Der Kaugummi Null. Und dann geht's los. Wir sehen Herzen, die durch den Weltraum fliegen, weil in dieser Zukunft ein schlauer Wissenschaftler eine Maschine baute, um die größte Macht des Universums zu nutzen. Die?
Liebe.
Liebe. Diese Liebe wird benutzt, um die Universumsenergie bereitzustellen und zu betreiben. Aber, wie es immer kommt, natürlich passiert etwas Schlimmes. Die Antiliebe zerstört den Liebesgenerator. Der zerbricht in 4 Teile und wird im ganzen Universum zerstreut. Alle flüchten, denn die Antiliebe bedroht das Universum. Hier sehen wir, die werden gefangen. Das wird noch wichtig, ja? Hier werden Leute gefangen genommen von den bösen Monstern. Und wie immer, wenn sowas passiert, ne, gibt es noch das eine Raumschiff, das jetzt das Universum retten muss. Und normalerweise bei solchen Spielen ist das eine Raumschiff dann mit dem Heldenpiloten besetzt, selten der Heldenpilotin. Und hier ist es aber so, man muss es zusammensteuern. Das Raumschiff ist rund, es ist die Kaugummi Null und man sieht dieses Raumschiff in so einer Art Aufschnitt und kann verschiedene Dinge machen. Man kann in diesem Raumschiff erstmal rumlaufen und dann diese verschiedenen Stationen einnehmen. Zum Beispiel die Kanonen. An jeder Ecke, also Norden, Süden, Osten, Westen, befindet sich eine Kanone. Und jetzt müssen wir zu jeder Kanone gehen und auf diese grünen Knöpfe schießen, die da sind.
Ich schieße immer daneben.
Einfach mal in die Gegend ballern. Oh nein, böse Monster kommen. Da helfen auch wieder nur die Kanonen. So, dann hat dieses Schiff auch ein Schutzschild. An den kann man sich auch setzen und den bewegen. Und das Ganze hat sowas, kennt ihr Raumschiff Enterprise? Das ist so wie Raumschiff Enterprise. Es gibt hier verschiedene Stationen. Schutz, Kanonen, Steuerung. Und die müssen alle besetzt werden. Man muss zusammenarbeiten.
Bei mir kommt immer gar kein Böser.
Dann musst du aufstehen zu einer anderen Station gehen. Das ist tatsächlich ein großer Teil des Spiels, dass man nicht sich eine Position sucht und da sitzen bleibt, sondern aufsteht und zu der nächsten geht.
Aber da bist du ja schon an der Kanone. Ah, guck mal, jetzt bin ich gerade weg und schon kommt. Ah, Mist, kommt jemand.
Aber ich kann den Schutzschild dahin tun, wo die leere Kanone ist. Denn dies ist ein Teamspiel.
So, jetzt bin ich wieder da.
Und jetzt gibt es auch noch eine Steuerung. Oh mein Gott, so viel. Also man hat eine Steuerung, ein Schutzschild, den man bewegen muss und die Kanonen. Jetzt kann man sich aussuchen, wer was machen will. Vera, was würdest du gerne machen?
Ich würde gerne weiter die Kanonen schießen.
Weiter die Kanonen schießen. Dann kümmere ich mich mal um die Steuerung.
Ja. Oh. Das Schöne ist, dass man quasi unbegrenzt Munition hat.
Das stimmt. Aber Vera, du bist nicht so großer Fan davon, deine Position zu verlassen,
ja, weil,
oder?
Ja, immer wenn ich sie verlasse, kommen plötzlich wieder ganz viele Monster, die ich umbringen muss. Aber es stimmt, es ist so ein Wesenszug von mir. Ich finde, es sieht aus wie so ein Darm, wie wenn man durch so einen Darm fahren würde.
Nur ein bisschen bunter, obwohl man weiß es nicht so genau.
Wie so eine Darmspiegelung.
Darmspiegelung, das Spiel. Aber vielleicht ist es auch nur Lovers in a Dangerous Space-Time. Fühlst du dich eigentlich gerade überfordert oder ist es okay?
Ich fühle mich überhaupt nicht überfordert. Ich frage mich, wann es weitergeht.
Wie, wann es weitergeht?
Na, mit dem nächsten Level.
Wie, mit dem nächsten Level? Wir müssen doch erst noch alle Hasis befreien.
Ja, aber wie viele Hasis sind es denn ins...
5. Ich muss mal auch mithelfen. Ich verlasse mal die Position, an der ich war. Siehst du, da ist
jetzt... Da kommt der Hase.
Da ist das Kaninchen, weil wir jetzt alle Monster abgeschossen haben. Zack. So.
Super.
Und jetzt öffnet sich das Herz.
Oh, wir sind mit einem Herz. Oh, wir sind im Herz aufgegangen.
Das Herzportal. Oh. Liebe. Ja, so klingt das, wenn wir mal im Raumschiff unterwegs sind, die Kollegin Linz und ich. Wie war es denn so im, sozusagen im Nachhinein? War es jetzt zu schwer?
Nein, war es nicht. Aber ich fühle mich immer ein bisschen unter Druck an deiner Seite.
Beim Warum? Spiel.
Ja, weil, weiß nicht. Du bist so erfahren und ich spiele so selten. Und ja, aber es war toll.
Also ich meine, hattest du denn Spaß?
Ich hatte Spaß und ich fand diese ganze Animation wirklich super. So ganz, so in rosa und blau und so mit kleinen süßen Monstern. Also so ganz liebevoll und selbst wenn man dann halt so rumgeschossen hat wie wild, wirkte es aber überhaupt nicht brutal. Also es ist was, was man tatsächlich eben mit Kindern dann auch machen kann. Und ja, also ich fand es toll. Und wichtig war eben auch, dass halt niemand so als Sieger hervorgeht. Ja, ne?
Das wollte ich nämlich gerade noch fragen, weil bei ganz vielen Koop-Spielen ist es so, da spielt man zwar zusammen, aber dann gibt es zum Schluss doch die Bestenliste und der, der am fittesten ist, der hat es dann gerissen sozusagen. Und hier wäre ja meine Hoffnung, dass du dich als gleichwertiges Teammitglied auch gefühlt hast.
Man fühlt sich völlig gleichberechtigt, also weil man ja auch alle nebeneinander spielen und so und alle eine wichtige Funktion haben und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass es, wenn man das mit Kindern spielt, dass es so ein Teamgeist daraus entsteht, wo sich alle auch gut fühlen und nicht einer irgendwie der Bessere ist oder so. Wie man ja, was man bei normalen Brettspielen oder so zum Beispiel ja sehr häufig hat.
Das stimmt. Meinst du also, ist eine Empfehlung für die nächste Breitband-Game-Party?
Ja.
Sehr
ja.
gut, machen ja. wir das. Lovers in a Dangerous Space Time heißt das Spiel, ist für alle gängigen Systeme erschienen, kostet 14,99 und ich würde sagen, also die USK hat es für 12 Jahre freigegeben, ich halte es aber durchaus auch mit 8-Jährigen für spielbar.
Auf jeden Fall. Also es ist völlig, völlig ungefährlich, muss man
und
so sagen.
Auskennerinnen werden vielleicht wissen, dass das Spiel schon vor einiger Zeit entschieden ist. Wir haben es erst jetzt entdeckt und wollten es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht enthalten, eben weil es auch für Menschen geeignet ist, die sonst nur sehr wenig spielen.
Genau, und wir müssen nämlich jetzt das Sternensystem Bär befreien. Mhm. Das ist der nächste Schritt, liebe Hörerinnen und Hörer. Das tun wir aber ohne Sie, denn diese Sendung ist leider vorbei.
Nach uns kommen die Nachrichten, dann geht es in unserem Theatermagazin Rang 1 mit Janis Elbira um Theater und Fußball.
Genau. Und bevor das passiert, haben wir noch eine letzte Netzmusik, die es, wie auch alle Informationen und Links zur Sendung, auf breitband.deutschlandfunkkultur.de gibt.
Wir verabschieden uns nämlich mit Javier Suarez alias Jazar. Sein Instrumentalstück stellte für oder Instrumentalstücke stellte für Filme, Videos und Werbung unter einer Creative Commons Lizenz zur Verfügung und durchkreuzt dabei alle möglichen Genres. Sein aktuelles Album heißt Hashtag Handmade und auf dem ist auch Dew, das wir hier hören, zu finden.
Ja, und wir sind Vera Linz und
Markus Richter.
Und wir sagen
Tschüss.